Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast kommt, ich zitiere, von einem anderen Stern. Das hat einer seiner besten Freunde über ihn während meiner Recherche gesagt. Alle Achtung, das will schon was heißen, aber sagen wir es, wie es ist. Das ist schon ein eigenes Universum, diese Sansibar auf Sylt, in der mein heutiger Gast seit 2020 Küchenchef ist. Die Sansibar auf Sylt, das ist vieles. Es ist ein legendäres Restaurant, das in den 1970er Jahren von Herbert Seckler gegründet wurde. Es ist auch eine einzigartige Kultbrand an der Spitze der deutschen Gastronomie, die seit über 5 Jahrzehnten irgendwie allen Krisen trotzt. Eine Umsatzmaschine auch, die als umsatzstärkstes Einzelrestaurant Deutschlands gilt. Und so ganz nebenbei auch einfach eine Adresse, in der man, egal ob Promi oder nicht, einfach sehr, sehr gut essen kann. Aber wir sprechen heute nicht nur über die Sansibar an sich, sondern auch über ihn, meinen Gast, den Küchenchef, der davor in renommierten Sterneküchen in Deutschland, der Schweiz und Portugal gearbeitet hat, darunter auch im Restaurant Dieter Müller, um nur eine der prestigeträchtigen Adressen zu nennen. So, ich freue mich unglaublich, dass er heute hier ist, dass er die Zeit gefunden hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Sebastian Prüssmann.
Ja, moin von Sylt.
Morgen von Sylt. Ja, morgen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich habe noch nie zu so früher Stunde einen Podcast gemacht. Sind alles früh auf Steher auf Sylt oder was ist da los? Es ist 8.30 Uhr.
Ja. Es ist 8.30 Uhr, ja. Das ist bei, ich bin eh ein Frühaufsteher durch meine 3 Kinder. Stehe ich eh sehr früh auf. Ja, wenn es nachher losgeht auf der Arbeit, dann ist wenig Zeit für vieles nebenher. Also da geht es nur ums Kochen.
Ja.
Und dann zum Podcast nebenher zu machen, geht halt nicht. Entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit.
Ja. Sportlich, ne? 3 Kinder früh aufstehen. Ich habe 2 Kinder, meine stehen immer so zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr auf. Ja, also ich weiß ungefähr, ja. was das ist. Und dann noch, ich sag's jetzt einfach mal so, nebenbei noch oder zusätzlich noch den Sansibar-Wahnsinn schupfen. Du hast ein ziemlich, nennen wir es mal, ausgefülltes Leben, oder?
Langweilig wird's mir nicht. Also es bleibt natürlich auch noch Zeit für vieles andere, wie gesagt, für meine 3 Kinder und ja, für das Leben auch zu genießen. Man muss es auch, weil die 5 Tage, die ich auf der Arbeit bin, die sind sehr intensiv.
Ja, ja. Also intensiv ist für mich klingt für mich fast schon nach einer Untertreibung, einfach nur, weil ich die Zahlen in meiner Recherche, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, ist das ein Wahnsinn. Ja? Es kursieren überall ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber beeindruckend und astronomisch sind sie so oder so. Von 5.000 Gästen pro Tag ist da die Rede, 3.000 Teller, die am Tag geschickt werden. Dazu muss man wissen, das ist alles Top-Qualität, ja. Also das ist nicht irgendwas, was da geschickt wird. In der Sansibar isst man gut. Und wenn man sich noch dazu dann die Speisekarte anschaut, ihr habt ja wahnsinnig viel Positionen oder à la carte. Ihr habt ja nicht eine abgespeckte Speisekarte von 10 Gerichten.
Nein, klar variiert das manchmal je nach Teamfülle, sage ich immer. Aber es fällt eigentlich gar nicht auf, ob jetzt ein Gericht runter ist oder 2 Gerichte drauf sind. Also wir sind ja sehr flexibel, was das angeht. Es geht natürlich, die Karte sieht sehr groß aus, aber viel geht auch aneinander über. Also das ist alles auf Posten aufgeteilt. Wir sind in der Schicht knapp 14, 15 Köche in Höchstzeiten.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay, also da stehen bis zu 14, 15 Köche in der Küche. Ja. Wenn es richtig Rambazamba zu und her geht.
Ja, wenn nur 12 dann sind, nur 12 dann. Ne? Wenn 2 krank sind, sind 2 krank. Dann, dann muss es auch mit 12 gehen. Ja. Klar, jeder Mann weniger, der tut dann weh. Und wir sind sehr, sehr wetterabhängig. Wenn bei uns die Sonne scheint, der Wind ist flach, dann haben wir richtig Spaß.
Wie war das eigentlich? Du hast 2020 übernommen. Du bist ja schon aus der Sterne-Gastronomie gekommen. Mhm. Lass mich raten, kleinere Küchen, weniger Mitarbeiter, nee, gar nicht so viel kleinere Küchen.
Nicht immer. Also ich habe, also gelernt habe ich in der Kantine. Also habe auch mal für 4000 Gäste am Tag gekocht.
Ja, gute Ausgangsposition. Und,
dann war ich schon in Sterne-Restaurants viel unterwegs, also hauptsächlich, habe aber, klar, bei Dieter Müller war es hauptsächlich das Gourmet-Restaurant, was ich gemacht habe, 3 Jahre. Danach habe ich die Schlossgastronomie übernommen. Also ich habe mich immer breit aufgestellt. Also ich habe nicht immer nur den Fokus auf die Sterne-Gastronomie gehabt, auf ein kleines Restaurant mit 10 Sitzplätzen, sondern ich habe immer geschaut, dass es auch größer geht, dass ich immer breiter aufgestellt bin, dass ich mich nicht in eine Fahrwasserlinie schiebe. Also dass ich immer auch was nebenbei machen kann.
Ist das was dir irgendwie auch schon sehr früh wichtig war, Größe, also auch in einer gewissen Größe zu schicken und jetzt nicht nur für einen Chef's Table zu kochen? Ist das was dich generell immer gereizt hat, so ein bisschen das ja, Große, die Action?
Nicht nur gereizt, sondern auch, ich wollte mich nicht abhängig machen von einer Form eines Restaurants, dass ich nur für 10 Gäste kochen kann oder für 16 ja. Und danach wird es schwierig. Also man weiß ja nie, wo die Reise hingeht.
Und vor allem Zeit mit diesen.
Ja. Ja, und danach bin ich als Küchenchef halt meistens auch, ob es die Villa Hammer Schmiede war, ja, in Karlsruhe oder der Schlossgarten, da war ich ja immer Küchendirektor. Da habe ich ja nicht nur das Gourmet-Restaurant gemacht, sondern die Bar, Schlossgastronomie, die Vinothek, also Roomservice, Personalessen. Ich habe ja alles immer gemacht. Und deswegen, dadurch, dass ich so breit aufgestellt war, konnte ich natürlich auch vieles erfüllen oder auch vieles abdecken. Ja. Und war nicht nur eingefahren auf ein Gourmet-Restaurant mit 6 Tischen.
Ja. Ist trotzdem die Sansibar, ist es jetzt so vom Workload her, ist es die anspruchsvollste Station bis jetzt? Oder gab es eine andere Station, wo du sagst, ja, das war irgendwie nochmal eine Spur sportlicher?
Ja, ich glaube, wenn man so zum ersten Mal Küchenchef wird, das ist ja schon sehr sportlich. Da macht man viele Fehler. Würde ich heute vielleicht alles anders machen. Mhm. Aber im Nachhinein war das natürlich auch die erste Küchenchefstelle, das war schon sehr sportlich, weil man halt, wenn man auch als Sous-Chef in der zweiten Reihe stand bei der Nils Henkel oder bei Dieter Müller, klar hat man Mitverantwortung, aber die Hauptverantwortung lag immer noch bei jemand anderem. Mhm, ja. Und das war nicht mein Restaurant. Und wenn man dann als Küchenchef wird, auf einmal ist man für alles verantwortlich. Also, dass alles da ist, dass alles läuft, dass alle happy sind, das ist das mit das Wichtigste, dass im Team alle happy sind. Also, wenn da keiner happy ist, dann können wir auch nicht toll kochen oder dann spürt man das. Ich sage immer, ein glücklicher Koch, der kocht anders als einer, der nicht glücklich ist. Hm. Das schmeckt man.
Auch in so einem großen Laden wie der Sansibar, oder?
Da merkt man es auch, da ist jede Beschwerde zu viel. Also wir haben das Glück, dass wir, die Sansibar ist deswegen sehr aufregend. Es ist viel, aber wir dürfen mit den besten Produkten arbeiten, die der Markt hergibt. Mhm. Also Qualität ist das oberste Gebot.
Ja.
Also ich kann jetzt, glaube ich, mit viel besseren Produkten arbeiten als früher vielleicht.
Wirklich?
Krass. Ja, weil bei uns zählt die Qualität. Und manchmal geht, ich will nicht sagen, Qualität auch über Preis, aber es ist so.
Hat das damit zu tun, dass man auch einfach als Sansibar so ein mächtiger Kunde für jemanden ist, dass der gar nicht anders kann, als einem Top-Qualität zu liefern? Also ich meine, ist da Größe wieder etwas, was paradoxerweise wieder Qualität einfordert? Oder?
Ja gut, wie gesagt, wir Qualität ist das oberste Gebot. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass wir viel kaufen oder auch eine Kaufkraft haben, das spielt bestimmt mit in die Karten, aber wenn ich einen schlechten Thunfisch kaufe, da kann ich so viel kaufen, wie ich will. Ich kriege keinen besseren. Also der wird nicht besser, nur weil ich nicht kaufe. Jetzt können wir aber, ich sag mal, jetzt kann ich bei Fego kaufen. Und für mich zurzeit, glaube ich, der beste Thunfisch so auf dem Markt, was ich bekommen kann.
Ja.
Und da kaufen wir halt auch Ein bisschen mehr die Woche, ne? Und das ist dann
schon. Wie viel Barfego Thunfisch kauft ihr die Woche?
Zwischen 30 und 40 Kilo.
Zwischen 30 und 40 Kilo Barfego Thunfisch die Woche. Ja. Ja. Gut, das ist ein Posten unter vielen. Ne?
Das ich gibt's ist ein ja auch. Posten.
Ja.
Der geht ausschließlich für Sashimi oder Tataki raus.
Ach krass, okay. Ja, das sind die 30 Kilo dann schon wieder viel, ne? Weil das sind kleine Portionen.
Richtig. Vorspeise.
Bitte?
Ist eine Vorspeise.
Vorspeise, ja. 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 Steinbutt, Seezunge auch. Ne? Läuft da gut, der Steinbutt? Den kann man sich, glaube ich, bei euch zu zweit, ne? 80 Euro.
Person, ja.
Super Preis, finde ich persönlich, ja. Ehrlich gesagt, also für zwei Personen einen guten Steinbutt von nicht weit her.
Richtig. Das ist schon das Signature dich, ne? Den hat Herbert schon sehr lange. Also den gibt es, glaube ich, schon immer auf der Karte. Zwei Butt, also wir haben Babybutt, wir haben natürlich auch einen Zweierbutt. Wenn du zu viert kommst, Viererbutt, Sechserbutt, Achterbutt. In der Hochsaison haben wir dann auch mal Achter- bis Zehnerbutts auf der Karte, wo dann ein Bier kommt.
Nein.
Ja. Ja.
Das ist ein Riesengerät dann.
Ja. Und klar, wenn ich mal keinen da habe und 10 Personen wollen essen, gibt es ja 2 Fünferbutts. Mhm. Deswegen, da sind wir sehr flexibel. Oder 2 Vierer, 1 Zweier. Wir können da stückeln. Wir haben immer alles da.
Wie viel Kilo hat denn der Zehnerbutt?
Ja, 8, 9, 9,5.
9,5 Kilo. Ja. Ach, wie geil ist denn das?
Ja, das ist halt, da kommt so ein Riesentier an den Tisch, der wird dann filetiert vor den Gästen. Dazu gibt es die klassischen Sahnekartoffeln, Champagnerkraut, Senfsoße. Ja.
Und die Welt ist in Ordnung.
Die Welt ist in Ordnung.
Ist es eigentlich so, also gibt es auch Produkte oder gab es auch Produkte, gerade weil ihr auf Top-Qualität besteht, wo ihr draufgekommen seid, dass ihr nicht genügend davon bekommt, weil ihr einfach zu groß seid dafür? Gibt es das auch? Wenn man sich die Speisekarte anschaut, hat man nämlich nicht den Eindruck. Und ich finde das so,
so
faszinierend. Ja.
Wir wählen natürlich die Produkte so aus, dass wir die Verfügbarkeit auch haben. Ja. Da wir in unserer Speisekartengestaltung sehr flexibel sind. Für mich ist das nur ein Mausklick. Wir haben so eine Maske, wo wir die Speisekarte drin haben. Das wurde extra für uns geschrieben. Ja, das sind 2 Mausklicks, dann ist das Gericht von der Karte und abends ist es nicht mehr drauf. Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Man darf auch mal was aussagen. Es gibt gewisse Sachen, die dürfen nicht ausgehen.
Hm. Zum Beispiel?
Currywurst.
Currywurst, ja klar.
Sahnemöhren darf auch nicht ausgehen.
Okay.
Ja, das ist ein Klassiker vom Chef. Ja, oder Champagnerkraut, das darf nicht ausgehen. Das geht auch nicht aus. Also, aber wenn ich abends mal keine Seezungen mehr habe, dann habe ich halt keine Seezungen, dann sind die halt aus. Oder wenn wir keinen einer Lude mehr haben, also für eine Person, dann ist das halt so. Dann gibt es halt noch eine Lachsforelle oder du isst eine Seezunge oder du isst ein Babybutt.
Ja, ja.
Also da können wir schon sagen, okay, aus. Oder wenn wir abends Specials machen, das hatten wir vorgestern, eine Kalbshaxe auf der Karte für 2 bis 3 Personen, da schieben wir die dann 3 Stück. Wenn die weg sind, sind sie weg.
Hm. Ja. Okay, also gibt es schon auch so in der Sansibar, dass mal was aus ist.
Ja, finde ich ganz wichtig auch, dass man auch, das zeigt auch mal ein Zeichen von Frische oder von, man muss auch nicht alles auf Druck immer alles da haben.
Ja, klar.
Du findest ja trotzdem was anderes bei uns, also diese, die wir haben. Also es gibt auch welche, die finden nichts, glaub mir.
Gäste, die tatsächlich in der Sansibar sitzen und sagen, nee, da spricht mir nichts zu. Nee,
ich glaube nicht, es spricht nichts zu, aber manche Gäste kommen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und freuen sich vielleicht auf ihr gebackenes Thunfisch-Tatar und dann ist das heute Abend nicht auf der Karte. Dann fragen sie natürlich, habt ihr das da? Manchmal haben wir vielleicht nur 8 Portionen da, es lohnt sich nicht auf die Karte zu nehmen, dann gibt es das in der Antipasti und dann sagen wir, ja, haben wir da und dann machen wir es trotzdem. Also bei uns gibt es, ich will nicht sagen, zu 99,9% gibt es kein Nein.
Ja.
Außer wir haben das Produkt nicht im Haus, aber wir haben ja meistens alles im Haus. Also auch es gibt auch viele Sachen, die nicht auf der Speisekarte stehen, wo wir aber im Kühlhaus liegen haben. Ob es jetzt ein Osaki Wagyu Filet ist, was wir spezielle Cuts haben. Also wir haben ja immer was da, was vielleicht auch gar nicht auf die Karte mehr gepasst hat, weil einfach die Karte zu voll ist. Also Die Gäste wissen es, dass wir es da haben. Dann fragen sie danach. Ja. Dann gibt es das auch. Und deswegen machen wir alles möglich.
Ich habe mal was Interessantes gelesen im Interview vom Seckler. Da hat er gesagt, er glaubt, dass der Grund für den Erfolg der Sansibar, natürlich Lage und so, klar, spielt alles mit, aber er hat immer sich extrem an den Gästewünschen orientiert und immer so ein bisschen Step by Step, ja, okay, also das wird oft verlangt, ja, dann schaue ich, dass ich das habe und nicht seine eiserne Linie, Konzeptlinie eisern durchgezogen, um sozusagen irgendwie künstlich eine Nachfrage zu schaffen, sondern wirklich sehr nachfrageorientiert, Step by Step das alles gegründet. Wenn man das heute so liest, hat das fast schon so ein bisschen was Unzeitgemäßes, so ein Satz, ja, weil jeder hat irgendwie dann so sein Konzept und will unbedingt die Gäste irgendwie erziehen oder sonst was. Wie siehst du?
Ja, das ist schon, glaube ich, dieser Erfolg, den er hat, dieses Gastgeber sein. Er ist Gastgeber, er lebt es. Er lebt es jeden Tag, er ist jeden Tag da. Ja. Genauso wie sein Sohn, der ist jeden Tag da. Die leben das, du musst es fühlen. Herbert ist kein Gastgeber nur für die Gäste, ich sag mal, mit viel Geld, die den großen Wein trinken und die teuren Fillies essen, sondern auch für die Leute, die sich zu zweit ein Stück Kuchen teilen. Das ist normal, also er ist für jeden da und so ist er auch groß geworden.
Ja.
Und das ist dieser Erfolg, wie du schon sagst, er hat viel auf seine Gäste gehört. Was wollen sie? Wie wollen sie was? Und das hat er umgesetzt. Und da setzen wir seit jetzt knapp 46 Jahren um.
Ja, krass, ne? Ja.
Und dieser Erfolg, den er hat, ja, das ist, wir müssen performen jeden Tag. Und wie gesagt, jede Beschwerde ist zu viel.
Du bist jetzt auch schon lange im Geschäft. Wie blickst du, gerade auch als aus der Position des Küchenchefs eines so exzentrischen Restaurants, auf die deutsche Sterne-Gastronomie. Ihr habt ein sehr einzigartiges Standing. Du zeigst auch, dass man mit Qualität trotzdem Quantität schaffen kann und trotzdem passt alles und der Laden läuft. Es ist schon ein unglaublich wertvolles Element, was da in die deutsche spitzengastronomische Landschaft eingefügt wird. Wie blickst du auf die Sterne-Gastronomie, wie sie sich entwickelt hat?
Ich habe es ja früher selbst gemacht. Also ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. Es hat alles seine Zeit gehabt, auch bei mir. Mhm. Ich profitiere jetzt sehr davon, dass ich das früher so gemacht habe oder auch gesehen habe und gelebt habe. Mhm. Früher habe ich vielleicht 16, 18 Handgriffe für einen Teller gebraucht. Jetzt minimiere ich das auf 3 bis 4. Aber ich koche es so wie früher. Also wenn wir spezielle Sachen haben, dann nutze ich jetzt mein Know-how, mein Wissen von früher, was ich mir angeeignet habe, was ich in den besten Küchen bei den besten Chefs gelernt habe, um das jetzt einfließen zu lassen.
Ja.
Das ist, wie man die beste Jus kocht oder wie man noch das Letzte aus einer Suppe rauskitzelt, ob es mit Säurespiel ist, ob es ein bisschen Süße ist oder ob es Kräuter sind oder was es, ob spezielle Gewürze sind. Ja. Und das nutze ich jetzt natürlich auch für meinen jetzigen Job, den ich habe. Und du musst dann sie überleben. Und wenn du die Sterne-Gastronomie, also ich gehe auch sehr gerne essen, auch gerne auch in die Sterne-Gastronomie, aber ich gehe auch nicht mehr überall hin. Weil es ist in der heutigen Zeit durch Social Media, durch Medien, ich will nicht sagen, es sieht alles gleich aus, aber es ähnelt alles sehr. Ich will mich davon gar nicht ausnehmen, dass ich das früher nicht so gemacht habe. Hier mal ein Tupfen, da noch ein Tüpfchen, hier noch ein Öl und da noch ein Crunchy und hier noch eine Kresse. Und ja, auch, das ist ja auch nicht schlimm, das hat ja auch alles seine Zeit gehabt. Und meins ist es nicht mehr. Ich gehe gerne mal so essen, aber dann auch, da muss mich das flashen, da muss mich das abholen. Ich gehe auch nicht mehr in jedes Restaurant rein auf gut Glück. Mache ich nicht. Entweder weiß ich, dass es gut ist, ja, oder ist ein Freund von mir. Also das ist.
Ja.
Und ich glaube, das wird schwierig. Klar, ich sag mal, die Top 10 da oben, die unterscheiden sich alle von untereinander, ob es ein Rutz in Berlin ist oder ein Sven Everfeld in Wolfsburg. Du merkst da schon diese Stilistiken, das ist was ganz anderes. Jeder, oder ein Christian Bau oder ja, ich gehe gerne halt in Küchen, wo ich Spaß habe. Wo ich auch als Gast nicht irgendwie mich verstellen muss oder eine Etikette oder mir das Gericht 5-mal erklärt wird, wie ich es essen soll.
Ja.
Habe ich keinen Spaß dran. Das ist
nicht mehr.
Oder nicht mehr, genau. Ja. Das ist nicht mehr. Es gibt tolle Konzepte. Ich war vor 2 Jahren im Alchemist essen. Also, das muss man auch mögen. Das ist, da, klar wird einem da ein bisschen was erklärt auch, aber es ist halt ein Gesamterlebnis, was einen abholt.
Ich habe ja gestern kurz mit dem guten Freund Philipp Vogel gesprochen, der mir ein bisschen erzählt hat, dass ihr beide sehr gerne zusammen essen geht. Ja, ich glaube, das ist sowieso etwas vom Schönsten, was man haben kann, wenn man einen Fressbuddy hat, ja, mit dem man, der ähnlich tickt und mit dem man gastronomische Erfahrungen auf einer Wellenlänge sammeln kann. Und er hat mir erzählt, dass das für euch beide ein total, ja, einschneidendes Erlebnis war, das Alchemist, dass euch das beide total beeindruckt hat.
Ja. Ich brauche das, glaube ich, nicht jeden Tag oder jedes Jahr. Es war toll, das mitzuerleben und auch mal aus der Sicht zu sehen, wie es, also, das war Hammer. Aber wir waren im Abend vorher im Jürtner.
Ja.
Das war Produktqualität, das war Schlichtheit, da ging es nur ums Produkt.
Ja.
Und das fand ich mega, also ich will nicht sagen besser, aber das war wieder eine ganz andere Stilistik. Das hast du gesehen, der lebt das. Jeder Mitarbeiter in diesem Restaurant lebt dieses. Deswegen hat er jetzt auch einen 3. Stern bekommen.
Du meinst jetzt beim Jördner?
Ja, das war phänomenal. Weil ich finde ja auch toll, wenn du in Restaurants gehst, die Menüs sind alle sehr hochpreisig. Und ich brauche jetzt nicht nur immer nur Steinbutt und Kaviar und alles. Aber wenn ich dann so eine Küche, ich brauche aber auch nicht nur Fjordforelle und Algen. Also das ist, das muss ich natürlich auch dazu sagen. Ne? Und der hat das so gelebt, da waren wir beide auch so geflasht von diesem Abend, von dieser Leidenschaft, die da jeder Mitarbeiter, jeder Service-Mitarbeiter, jeder Koch hingelegt hat, wie du hast es geschmeckt. Mhm. Und im Alchemisten Abend später, das war wieder was ganz anderes. Das war auch Leidenschaft, das war aber, ja, das muss man erlebt haben.
Das ist halt doch mal Spektakel.
Ja, wer isst gern Qualle? Also, wir haben, oder wenn du als zweiten Gang kriegst einen getrockneten Schmetterling, da wird dir ja schon denkst, okay.
Schön. Ja, ich finde halt, also ich finde das mit dem Alchemist, ich war selbst nicht dort, ich kenne natürlich viele Leute, die dort waren. Ich finde es natürlich super faszinierend und spannend, aber ich finde dann auch immer, dass man mit erwähnen muss, dass das Alchemist jetzt an sich ja nicht irgendwie die Benchmark sein kann, weil da steckt so viel Geld drin, so viel Investment, es ist fast nicht repräsentativ. Ja? Also es ist eine coole Sache, aber das kann nicht irgendwie das Maß aller Dinge sein, weil sonst gehst du ja nirgends mehr essen. So.
Aber schön zu sehen, was alles möglich ist. Oder
ja, stimmt. Ja.
Weisen, wie man, warum hat er Schmetterlinge gemacht?
Ja.
Weil es einfach zu viele gibt, sagt er in Dänemark. Und es ist zu schade, um sie zu töten. Oder die Population war zu hoch und man kann sie essen.
Ja.
Gut, dann musste ich mich auch erstmal gucken, okay, Schmetterling.
Wie schmeckt denn der?
Schwierig zu sagen. Also ein bisschen nussig, aber ich bin jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie nach Asien fährt und sich die Insekten da reindrückt. Ich muss da auch Spaß dran haben. Und wenn du dann als zweiten Gang so einen Schmetterling auf so einem Kohlblatt sitzen siehst, der nur getrocknet ist und bearbeitet, denkst du, oh, da konzentrierst du dich jetzt nicht so auf das Kaugefühl. Dass ja. Ich bin ja da ehrlich, ne? Da guckst du, dass du das irgendwie schnell irgendwie gegessen kriegst. Ja. Und ein bisschen Champagner zum Runterspülen, aber aber Essen verbindet. Das ist aber es war eine tolle Erfahrung, ich will es nicht missen, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal bräuchte.
Ja.
Ja, und mit Philipp uns verbindet eine 20-jährige Freundschaft und das ist Familie. Und wir sind früher schon immer viel essen gegangen. Also da gibt's, da kann ich dir stundenlang Stories erzählen.
Ja,
also
ja. Ja. Mit wenig Geld viel und das meiste fürs Essen ausgegeben, hat er mir gestern erzählt.
Ja, wir wissen heute noch nicht, wie wir es damals alles gemacht haben. Wir waren in den besten Restaurants, wir waren bei Sergio Herrmann essen, wir waren im Old Slois essen. Dieter Müller hatte für uns einen Tisch reserviert. Und damals waren wir noch so, er ist ja Kölner.
Ja.
Und ich bin aus Leverkusen.
Das ist ja genau. Das ist jetzt meine kurze Frage, das hat er mir nicht verraten. Philipp hat mir gesagt, frag ihn, Sergio Herrmann, Old Slois, Pils.
Okay, ich wusste. Ja, Dieter Müller hatte für uns reserviert. Ja. Und damals waren wir wirklich sehr viel essen. Und immer, wenn wir irgendwo toll essen waren, also wir sind dann mittags da gewesen. Und dann hab ich halt immer so ein Fässchen Kölsch dabei gehabt. Und so ein 5-Liter Fässchen Kölsch.
Einfach mit?
Ja, so als Gastgeschenk.
Ah, okay, gut.
Als Gastgeschenk, ne?
Okay, ja.
Ich muss dir vorstellen, jetzt können wir da rein, 3 Sterne, 20 Punkte, wir kleinen Köche, ne? Dieter Müller hat uns angekündigt, stehen da in der Tür, Sergio Herrmann begrüßt uns und ich drücke dem erstmal ein 5-Liter Fässchen Kölsch in die Hand.
Hausverbot.
Kannst du dir vorstellen, der hat geguckt, ob wir vom anderen Stern sind. Der wusste erst gar nicht, damit anzufangen. Aber wir fanden das halt witzig.
Also fand er es irgendwann mal auch witzig? Oder?
Also nicht. Also wir haben auch da, also wir haben ihn danach auch nicht mehr so viel gesehen. und dann ist das ja bei uns so, ja, wenn wir schon so weit für ein Essen fahren, dann sage ich ja, abends müssen wir ja auch irgendwas essen. Muss ich vorhin, dann sind wir um 5 Uhr aus dem Restaurant raus. Und um 19 Uhr hatten wir schon die nächste Reservierung.
Für wo?
Bei Janis Brevet.
Okay, ja.
Damals noch 2 Sterne im Inter Skalges. Er hat früher bei Müller gekocht, bei Dieter, hat er extra für uns auch reserviert. Und ich sag Philipp, bei wo gehen wir denn heute Abend? Ich so, hier, so ein kleines Restaurant, irgendwo auf dem Land. Ja, ich weiß ja, dann ins Hotel, neues Hemd an, Jackett drüber, Taxi gerufen. Und dann sagt, wo fahren wir denn hin? Sag ich, ja, so ein kleines Restaurant. Wieder fest den Kölsch im Arm. Und dann auf einmal fahren wir durch dieses Tor und er sagt nur, da steht der Relais und Chateau. Sag ich, ja, da haben die, glaube ich, einen Stern oder so oder 2, ich weiß es nicht. Bist du verrückt? Und dann standen wir bei Janis Brevet in der Küche, fest den Kölsch im Arm. Er hat sich gefreut.
Er hat sich gefreut, okay.
Also, ich glaube, Sergio Herrmann konnte da, glaube ich, nicht so viel mit anfangen, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch noch nie passiert, glaube ich, dass er einen Fässchen Kölsch mitgebracht hat.
Ziemlich sicher nicht.
Nee. Ja, und so haben wir dann, da ist halt so eine Geschichte entstanden, dann sitzt man da, wir zwei kleinen Köche, weißt du, sitzen im Restaurant, da wird gefragt, essen Sie alles? Ja, und wir sagen, ja, kein Problem, wir essen alles. Kellner geht aus dem Raum, ich sage, bist du verrückt, ich esse keine Austern. Und er so, ja, ich auch nicht. Und ich denke, scheiße, was kommt als erster Gang? Eine schöne Belon.
Natürlich, natürlich.
Und wir wussten nicht, wohin damit. Es gab keine Blumendeko. Also mussten wir halt da durch, ne? Und dann mit Champagner und Auster. Und dann seitdem sagen wir eigentlich schon immer, wenn wir was essen oder nicht essen. Ja, weil es dann ist uns öfters passiert, dass wir gesagt haben, wir essen alles. Und dann kam die Auster und wir alle,
einen auf dicke Hose machen, ne? Und eigentlich.
Ungefähr. Und deswegen haben wir uns jetzt auch letztes Jahr die Auster auf dem Arm tätowieren lassen. Ja, als Zeichen dafür.
Aber was ist euer Ding mit Austern? Habt ihr beide eine Allergie? Schmeckt euch beiden nicht?
Nee, ich glaube, klar, damals war so, nee, auf keinen Fall.
Ja.
Heute isst man das, ne? Oder. Heute ist man dann vielleicht ein bisschen reifer, erwachsener, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt zu Gosch geht und sich einen Teller Austern bestellt.
Ja.
Wenn es im Menü mit drin ist, ja, ist okay. Esse ich auch. Also finde ich auch ganz gut. Aber ich würde mir jetzt kein Dutzend Austern bestellen oder so.
Ja, ja. Aber was habt ihr dann mit den Austern gemacht?
Gegessen, mussten wir ja.
Tatsächlich? Okay.
Ja, kannst du ja nicht da irgendwie verschwinden lassen.
Mit bisschen Champagner oder runterspülen.
Ja, so. Ja. Aber es war so ein prägendes, dass wir in Restaurants dann Austern serviert bekommen haben und wir immer gesagt haben, ja, wir essen alles.
Ah.
Ja.
Es müsste irgendwie, ich finde das klingt so nach einer sehr unterhaltsamen Netflix-Show, weißt du, so unterwegs mit Sebastian Prüßmann und Philipp Vogel.
Ja, kann spannend werden.
Oder? Wäre das nicht eine Idee, falls da jetzt irgendwie ein Netflix-Agent oder was weiß ich zuhört, bitte. Ja. Ich glaube, das wäre was.
Ja, man muss sagen, wir haben immer sehr viel Spaß. Wir zelebrieren das dann auch. Also wir probieren dann immer so viele Restaurants wie möglich in einen Tag zu packen, weil wir einfach viel sehen wollen. Also manchmal ist es auch zu viel, dass wir dann auch sagen müssen, okay, wir müssen was absagen.
Ja, geht nicht mehr.
Weil wir dann noch zwei Sachen eingeschoben haben unterwegs.
Ja.
Aber wir waren letztes Jahr in Hamburg mit meinem Sous-Chef, der war dabei, das erste Mal so auf unserer Kulinarik. Mhm. Der sagt, der war fix und fertig danach. Nicht vom Trinken und so, sondern vom Essen. Fressen, sagt, ja. Was ihr da alles wegatmet, sagt er.
Massaker.
Fertig.
Ja. Wo wart ihr da in Hamburg?
Ah, wir waren bei OMR. Wir haben bei OMR gekocht. Und
ah ja, okay. Ja, ja.
Ein Abend vorher waren wir halt so ein bisschen in Hamburg unterwegs und ja, ich glaube, wir sind gestartet im Dimsum-Haus, haben erstmal da die Karte rauf und runter bestellt.
Oh ja, gut, da wird man schon satt.
Mittags.
Großartiges Haus, ja.
Traumhaft. Dann sind wir abends ins Fischer-Haihafen-Restaurant.
Ja.
Dann waren wir noch in Lucellas in Eis essen. Dann sind wir noch in der Bullerei kurz. Da war so eine Party. Aus so einer Currywurstbude am Kiez sind wir auch noch gewandert.
Ich bin jetzt allein vom Zuhören jetzt schon satt.
Ja. Ja, und dann waren wir noch mal in der Bullerei und dann sind wir am Steindamm noch so ein Döner-Restaurant gelandet. Und dann war aber auch gut.
Ja, hat's mal gereicht.
Ja. Ja, man muss das einfach, wollen immer viel sehen und viel mitnehmen. Ja.
Du hast gesagt, du hast in der Sansibar eine 5-Tage-Woche.
Ja.
Ja?
Ja.
Das geht sich aus.
Ja.
Plus, minus.
Muss. Ja. Also klar, ich bin der Erste, der sagt, ich mache 6 Tage, wenn es mal sein muss, aber bis jetzt funktioniert das sehr gut.
War das immer schon so, Küchenchef Sansibar, 5 Tage?
Nee, ich glaube, vor 10, 12 Jahren war es noch eine 6-Tage-Woche.
Ja,
ja. Für alle.
Ja.
Aber das ist vor meiner Zeit. Das ist,
ja. Aber du hast schon auch in einer anderen Zeit noch zu kochen begonnen und gearbeitet, als die Arbeitszeiten noch andere waren. Ne? Bist du irgendwie auch happy so über diese Entwicklung, gerade als Familienvater, der auch ein bisschen Zeit mit seinen Kindern und so verbringen will, dass du jetzt nicht mehr 24/7 in der Küche stehen musst?
Nee, ich glaube, früher war das ein bisschen anders. Früher hat man keine Familie gehabt.
Ja.
Kommen wir auch noch aus einer anderen Generation. Ich weiß noch, damals bei Dieter Müller, wir hatten immer Sonntag, Montag frei, weil das Restaurant zu war. Und meistens hat dann Nils und wir waren auf Außerhaus bei anderen Gastköchen und ich habe ihm gesagt, ne, egal wo du hinfährst, ich fahr mit. Ne? Also ich war damals Sous-Chef da, ich sage, egal wo du hinfährst, ich fahr mit.
Ja.
Und dafür hat man ja keinen Guttag bekommen oder mehr Geld. Dafür war man einfach dabei. Und wir waren in Kroatien, wir waren in jeder Küche Deutschlands haben wir gekocht. Und das war einfach, das hat man so gerne gemacht. Das gehörte dazu. Und das hat man auch freiwillig gemacht. Und dafür, klar gab es mal ein Kochbuch dafür und mal ein Messer und als Dankeschön. Aber dafür haben wir nie einen Guttag bekommen oder gesagt, ich kriege jetzt 100 Euro mehr oder so. Also wenn man das so überlegt, das war eine ganz andere Zeit. Ja. Oder wo ich damals im Wasserturm gearbeitet habe, da hatten wir auch Sonntag, Montag zu. Aber wir hatten damals so ein hohes Aufkommen, da sind wir sogar manchmal montags, nachmittags reingegangen in den Laden, heimlich, und haben schon mal Terrinen eingesetzt, weil wir einfach dienstags morgens hast du gar keine Zeit dafür gehabt. Wärst du nicht hinterhergekommen.
Ja, weil du gewusst hast, das geht, funktioniert nicht, wenn du jetzt regulär anfängst. Ja.
War dann nicht möglich, ne? Und dann hat man halt mal montags, ist man halt mal 3 Stunden rein, hat da was gemacht und ist wieder gegangen, ne? Klar wusste der Chef das nicht.
Hinter dem Rücken des Chefs.
Aber es lief halt, dann muss halt laufen. Ich glaube, das ist, man wollte halt, dass der Posten steht und dass alles perfekt ist und da hat man auch Opfer für gebracht.
Ja.
Heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders. Ob das jetzt immer gut war, das will ich ja gar nicht gutheißen. Also geschadet hat es, weiß ich nicht, hat es glaube ich nicht. weil man vielleicht ein ganz anderes Denken hat, wie man arbeitet, warum man arbeitet. Wie du schon sagst, ich brauche jetzt auch keine 24/7 zu arbeiten.
Ja, irgendwann mal,
ja.
So nach 10, 20 Jahren geht das, glaube ich, auch
richtig.
Nicht mehr, zumindest heute nicht mehr. Ja. Früher, ja, da war das noch anders, das war Normalität. Wenn sich alles aber trotzdem auch strukturell weiterentwickelt, setzt sich das auch in den härtesten Köpfen irgendwie fest. Ne?
Ja.
Du, Sansibar, jetzt nochmal, das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Es kursieren ja wirklich irgendwie viele Zahlen. Ich habe gelesen, Jahresumsatz, ich glaube, das Mindeste, das Geringste, was ich gelesen habe, sind, glaube ich, 24 Millionen im Jahr. Und das Höchste, was ich gelesen habe, waren, glaube ich, 60 Millionen oder sowas. Es muss irgendwo zwischendrin sein, oder?
Ja. Was so geschrieben ist, aber Zahlen, da redet man nicht drüber.
Das ja. Aber wir kennen die Größenordnung. Ja? Aber es ist ungefähr in der Größenordnung.
Also, wie du schon eben gesagt hast, wir sind mit das umsatzstärkste Restaurant in Deutschland.
Ja.
Und ja, es gibt Zahlen, die kann man einlesen. Ja.
Ja. Sind es tatsächlich, sind es tatsächlich 5000 Leute pro Tag oder ich weiß nicht so?
Es kommt immer auf
3000.
Kommt auf den Tag drauf an. Es kommt, haben wir Ferien. Es gibt bestimmt mal einen Tag, wo wir da unsere 5000 Gäste haben. Gibt es bestimmt.
Ja.
Also
so krass.
Aufs Wetter, ist der Wind. Manchmal, wenn es zu heiß ist, dann gehen die, wenn es lange geregnet hat und dann ist der erste Tag schön. Ja, wo sind die Leute? Am Strand.
Ja, klar.
Merkst du auch. Du merkst, dass Mittwochs Anreise, Abreise ist oder Samstags An- und Abreise. Da sind viele Faktoren, die da mitspielen. Und ist Pfingsten, ist es jetzt im Juli, das letzte Juli-Wochenende, wo alle Bundesländer in Deutschland Ferien haben, gleichzeitig. Klar merkst du das. Wenn du da ein tolles Wochenende hast, wenig Wind, Sonnenschein, ja, dann brennt die Bude. Also das ist, davon leben wir halt aber auch. Ne? Das ist, jeder Regentag tut weh. Weil dann haben wir nur drin die Sitzplätze und vielleicht Terrasse überdacht, aber sonst fehlt.
Sag mal nochmal, wie viele Sitzplätze drinnen und draußen?
Boah, ich glaube, wenn wir alles sehr eng stellen, kriegen wir schon unsere 500.
Ja.
Also klar, bei uns kannst du dich auch in den Sand setzen, kriegst du was, ne? Oder auf einer Treppenstufe. Also.
Ach, so cool.
Wenn alle Bänke, alle Stühle, alle Strandkörbe besetzt sind, entweder holen wir noch was, bauen noch was hin.
Ja.
Es passiert auch, ne? Dann werden noch irgendwo ein paar Tische organisiert, dann werden die noch halb auf den Parkplatz gestellt. Das ist.
Ja. Go with the flow.
Ja, man muss dann mitnehmen, so wie es gerade ist. Und da ist Herbert natürlich nicht eingefahren, sagt, jetzt habe ich meine 10 Tische, das passt. Und die anderen können wieder gehen. Nee, es wird alles möglich gemacht. Wenn es möglich machbar ist, dann machen wir das.
Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, Herbert ist so gut wie jeden Tag da. Sein Sohn auch, habe ich das richtig mitbekommen? Sein Sohn hat das jetzt übernommen, ist am Übernehmen oder was ist da die Situation? Ja,
klar, das ist schon der Plan, aber Herbert ist halt jeden Tag da.
Ja.
Und Niklas ist auch der Chef.
Ja.
Aber ich sag mal, also klar, Herbert ist Herbert und ich glaube, solange er da draußen sitzt und da ist,
ja.
Aber Niklas wird das dann, ja, wie das dann mal irgendwann kommt, ne, das wissen, glaube ich, nur die beiden selber.
Ja,
und,
klar.
Wie das dann mal ausgeht, was passiert, wie was passiert. Ja, wir hoffen, wir haben ihn noch lange. Das ist immer ganz wichtig.
Ja.
Und er lebt es jeden Tag.
Man könnte ja meinen, Sansibar auf Sylt ist ein Selbstläufer, braucht es einfach die operative Power. Wie wichtig ist es, dass Herbert immer noch jeden Tag drinnen ist?
Du merkst es, wenn er da ist.
Wie?
Spürst du. Du merkst es, wenn er den Laden betritt oder er ist, klar ist er operativ, jetzt nicht mehr so tätig, klar, er ist da, er ist Gastgeber. Das ist das, was er lebt, was er jeden Tag auch lebt, Gastgeber sein, mit Gästen reden, gucken, dass läuft. Klar, der geht auch mehr immer durch die Küche, klar guckt der und dem fällt auch vieles auf. Der redet dann auch dann, der sagt es ja noch einem. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man sagt, ist alles toll, ist aber nicht alles toll.
Ja.
Bei uns ist auch nicht immer alles toll, das ist halt so. Und dann manchmal fährt sich vielleicht auch was ein, da muss man was ändern in der Struktur oder im Personal oder in den Abläufen. Und er, auch wenn man denkt, er sieht nichts, er sieht alles. Und ja, das ist schon immer, und die, sie essen halt auch jeden Tag da. Also ist ja nicht so, dass er jetzt woanders essen geht. Nee, er ist bei uns und nicht nur einmal am Tag.
Mhm.
Ja, und da fällt ihm natürlich auch viele Sachen auf. Und was heißt, fällt ihm auf? So schlecht sind wir jetzt auch nicht.
Mach dich nicht kleiner, als du bist.
Ja, klar, das ist halt jeden Tag die Kontrolle. Und wir gucken, dass da vorne, wir haben so ein kleines Loch, wo unser Essen rausgeht.
Mhm.
Dass da nur Top-Qualität rausgeht.
Ja. Also ist schon noch wichtig, ne? Also, dass
das
Patron da ist, auch in einem Laden, der so etabliert ist, ja.
Ja. Und Herbert, das ist viele Gäste klar. Jeder kennt Herbert. Das ist halt immer, er sitzt natürlich auch vorne, wo jeder vorbei muss.
Ja.
Ja, aber er lebt es hinter, er lebt es.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, oder was heißt das Geheimnis? Dieser Erfolg, den er hat, weil er einfach wenig oder keine Kompromisse eingeht. In der Qualität, in allem.
Sansibar als Marke gibt es ja auch außerhalb von Sylt. Wie stark bist du da involviert? Bist du da auch involviert so in also was die anderen Konzepte oder Standorte angeht, oder bist du eher Fokus Sylt und den Rest?
Fokus Sylt.
Ja.
Ja, ob es jetzt bei Lidl ist, probieren wir die Produkte, die da verkauft werden. Entweder fliegen wir mal dahin, kriegen die Produkte vorgestellt. Und aber mit, wie ich schon sagte, mit anderen Standorten, da haben wir, also ich jetzt operativ nichts mehr zu tun.
Das ist ja
klar, wenn mal was gebraucht wird oder stehen wir auch zu Rat und Tat zur Seite, aber ja, das läuft alles eigentlich ohne mich.
Ja. Und du hast jetzt vorhin auch gesagt, ihr seid doch 14 bis 15 Leute in der Küche, wenn es hochkommt. Im Service werdet ihr auch
60.
So viele? 60?
Im Hochsaison, in der Saison, ja.
Irre. Okay.
Irre. Also in der Küche zurzeit bin ich bei mit Küchenhilfen, Azubis, knapp 28 Küchen.
Okay. Wow. Die auf der Payroll sind sozusagen. Ja.
Man muss auch mal sagen, wenn man viele Köche hat. Also man kann nicht immer sagen, man hat keine Mitarbeiter. Dies Jahr sah es sehr gut aus bei uns.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, wie ist denn das? Sylt, ich weiß nicht, ist es eher Sansibar auf Sylt, ist das eher so cool für die Leute, weil sie halt auf Sylt sind, oder ist es eher ein Nachteil, weil ein bisschen weg vom Schuss und so? Wie ist das mit die Mitarbeitersituation? Kriegt ihr genug Leute? Ächzt auch ihr unter dem allseits beklagten Fachkräftemangel?
Ja, letztes Jahr war das schon hart oder härter, weil wir dann, da fehlten uns, sagen wir mal, 4, 5 Köche.
Durchgehend sozusagen.
Ja, dann merkst du das dann auch.
Das tut weh.
Ja. Dieses Jahr, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben genug, also genug, aber sehr gut aus. Es haben uns 2 verlassen. Dafür kommt aber nächste Woche neue Azubi und neue Mitarbeiter. Mhm. Wir haben so ein Stammteam. Also mein längster Mitarbeiter in der Küche, der ist 26 Jahre da.
Wow. Ja. Ja, spricht schon noch.
Ja, und sonst sind die Köche auch, ich sag mal immer so, zwischen 5 und 25 Jahren. Ne? Also ich habe viele, der ist eines 18 Jahre da, der andere ist fast 30. Also
ja, wow.
Das spricht natürlich auch für den Laden. Ne? Und du musst es wollen. Du musst Sylt wollen, du musst die Insel wollen. Du hast Einschränkungen, du kommst nach 9 Uhr mit dem Auto nicht mehr von der Insel, nur noch mit dem Personenzug. Ja, das ist, du bist halt auf einer kleinen Insel.
Kann man auf der Insel auch wohnen als Mitarbeiter, oder muss man immer raus?
Nö, also klar, wir haben sehr viele Personalwohnungen, weil sonst wäre das
alles
nicht möglich.
Ja, klar.
Wenn du kein Personal sonst dran ist das Wohnen hier sehr, sehr schwierig.
Ja. Außer aber eben Geld. Durch die Personalwohnungen, das ist sicher ein großer Benefit, ja. Also,
genau.
Ja.
Ja. Wir haben knapp 120 Personalwohnungen.
So viel tatsächlich. Alle in, okay, alle in unmittelbarer Nähe des.
Ja, alles auf der Insel verteilt, also bis Westerland, ne? Danach nicht mehr Wenningstedt, Kampen, List, dann nicht mehr eher so Hörnum, Randrum, Westerland, ja.
Ja. Wow. Sansibar hat auch einen riesigen Weinkeller. Ich habe jetzt vergessen, wie viele Positionen circa?
Schwankt immer, mal mehr, mal weniger. Also ich glaube, so knapp 1800 Positionen sind es auf jeden Fall.
Ja, irre.
Kann sich auch mal schnell ändern, dann sind es halt mal 200 Positionen mehr.
Ja. Ja, das, ja auch, auch da für jeden Weinhändler Jackpot, wenn du sonst immer als Kunde hast, oder? Da wird nicht nur die Sechserkiste Bordeaux oder Burgund gekauft, ne?
Richtig. Ja, es muss halt alles passen, muss halt alles anbieten. Ne? Und klar, wie du schon sagst, jeder möchte gerne liefern.
Ja.
Aber du kannst auch nicht jedem alles immer recht machen.
Ja, klar. Aber du hast schon, könnt ihr euch es leisten, hart zu verhandeln mit den Weinlieferanten?
Aber im Weinzimmer bin ich komplett raus. Da lege ich mich noch nicht ein. Da bin ich, ich gucke, dass bei mir in der Küche alles gut ist und dass da meine Ware ist. Klar habe ich da schon eine gewisse, was heißt, will ich sagen, Macht, aber ist ein Unterschied, ob ich jetzt 3 Kilo Rinderfilet kaufe oder 200 oder.
Ja, klar.
Was anderes, ne?
Und was wird denn gerne getrunken in der Sansibar? Kann man das sagen oder ist das eigentlich so ein bisschen wie überall? Gerne Champagner, Burgund, deutsche Rieslinge wahrscheinlich auch, aber gibt's sowas?
Burgunder merkst du viel. Also, ja. Es geht halt. Ja, wir haben ja alles da, vom Einstiegswein bis zum Petrus. Also das ist ja alles möglich.
Ja.
Ob du jetzt einen Rothschild zu einer Currywurst trinkst oder Schneider Grauburgunder oder was auch alles. Ne? Das ist ja, es ist alles, für jeden Geschmack ist was dabei. Und das ist das Schöne halt auch.
Ja.
Ja. Und du weißt ja nie, wer da sitzt. Oder kann ja jeder überall sitzen.
Ja, aber klar.
Wenn man Wein für 2000 Euro aufzieht und sitzt da im Standkorb, ja. Herzlichen Glückwunsch.
Normal, oder? Bei euch.
Passieren, ist alles drin.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt es so Zukunftspläne, Vorhaben, Visionen von jetzt aus gesehen, die du hast, über die du sprechen kannst, darfst?
Was in der Zukunft ist?
Ja.
Boah, schwierig zu sagen. Also ich gucke mich nicht um irgendwie, sondern ich lebe hier und jetzt, lebe jetzt mein Job, meine Familie lebt hier. Ob das 10 Jahre, 20, kann man nicht sagen. Also das ist zurzeit, es gibt nichts für mich anderes, außer die Sansibar, weil es einfach, ja, es macht einfach Spaß zum Arbeiten, weil es geht nur ums Kochen.
Ja.
Es gibt kein Links und kein Rechts. Also Meeting ist bei uns ein Todeswort.
Großartig.
Es gibt keine Meetings.
Weil unnötig.
Unnötig, genau. Ich habe auch kein Büro. Ich habe einen PC irgendwo stehen.
Ja.
Wenn ich da mal einen Dienstplan schreibe oder abends mal kurz in 20 Minuten meine Bestellung mache.
Ja.
Sonst passiert alles über das Handy. Und wenn ich was brauche, ob es eine neue Grillplatte ist oder ein neuer Konvektomat, dann gehe ich raus, sage ich, Herbert, wir brauchen eine neue Grillplatte. Dann sagt er, ja, was kostet die? Okay, brauchst du wirklich? Ja, brauche ich. Und die anderen beiden, sind die noch gut? Ja, die sind genauso alt. Ne? Das ist, wenn die in der Saison ausfallen, haben wir ein Problem. Ja, dann kauf 3. Lieber vorarbeiten und haben als brauchen.
Ja.
Das ist der Dienstweg bei uns. Wenn du was brauchst, gehst du zum Chef. Und dann kriegst du halt ein Ja oder ein Nein.
Ja, so einfach ist das.
Ja, kein Vielleicht oder wir gucken mal, sondern Ja oder Nein.
Ist das auch was du jetzt vorher gesagt hast? Ist das auch was, habe ich das Gefühl, ist etwas, was du auch genießt und was dir total Spaß macht, dieses, du musst dich nicht mit elendslangen Buchhaltungen oder Steuerabgaben oder was weiß ich, was halt bei vielen
Selbstständigen... Oder was? Nee, brauch ich nicht.
Nee, du kannst dich wirklich aufs Kochen konzentrieren, aufs Kochen, aufs Schicken.
Ja.
Das ist das auch, was dir Spaß macht dort.
Ja, es geht nur ums Kochen. In den Jobs vorher, das wurde immer mehr, dass du im Büro sitzt, dass von einem Meeting zum nächsten Meeting und noch ein Meeting für ein Meeting. Und am Ende des Tages haben wir uns unterhalten, ob im Spa-Bereich die Lampe oben links kaputt ist. Das interessiert mich im Spa-Bereich, die Lampe oben links.
Ja.
Ist mir scheiße, also nicht scheißegal, aber betrifft mich nicht.
Ja, ja.
Dafür sitze ich da.
Ja.
Oder ob der Türöffner im Zimmer 304 geht. Das ist mir Hupe. Also, habe ich nichts mehr zu tun. Mhm. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es das nicht.
Ja.
Jeder konzentriert sich.
Schicken.
Nur ums Kochen.
Im Kochen aufgehen.
Mach den Gast glücklich. Guck, dass es meinen Gästen gut geht, sagt er immer.
Ja.
Und das tun wir. Und das ist halt, du wirst ja nicht abgelenkt von irgendwelchen anderen Sachen.
Ja.
Und das, klar, genießt man das, weil es nur ums Kochen geht.
Ja, klar.
Ja.
Ja, gerade wenn man auch mit selbstständigen Gastronomen dann spricht, das sagt halt jeder, es wird immer alles mehr, dann muss ich das noch, dann Mitarbeiter, Steuern, Investitionen.
Gut, das machen ja andere bei uns, aber klar, ich muss gucken, dass es meinem Team gut geht, dass alle happy sind, dass alle Spaß haben.
Ja.
Darum geht's.
Lieber Sebastian, danke dir.
Sehr gerne.
Für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Deep Dive in den Mikrokosmos Sansibar, der nicht nur aus astronomischen Zahlen, sondern auch von jeder Menge großartigem Handwerk lebt und offenbar auch eine gloriose Zukunft auch vor sich hat, weil es einfach genauso auch im Sinne aller gelebt wird. Ja. Das ist eine hochinspirierende Sache.
Also du musst es leben. Ich glaube, egal was du tust, musst du es leben. Ob es jetzt Sansibar ist oder ob es deine Sache ist, du musst alles leben. Wenn du das nicht lebst, Schluss als Gast.
Ja. Das umsatzstärkste Einzelrestaurant Deutschlands, das steckt dahinter. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sebastian und an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder für die nächste Folge Rolling Pin Talks. Bis dahin, macht es alle gut und bis dann. Tschüss.
Tschüss.